FOMO, also Fear of Missing Out, der Druck, die perfekte Beziehung führen zu müssen und dann noch die ganzen Meilensteine, die man bis zu seinem 30. Geburtstag erreicht haben soll. Junge Menschen verspüren immer mehr Druck und Stress, sich in ihrem eigenen Leben behaupten zu müssen. Und das kriegen wir natürlich auch in unseren Nachrichten immer wieder gespiegelt.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Und zwar hat uns ein wunderbares Lauschi geschrieben, mich würde eine Folge zum Thema FOMO in den 20ern interessieren. Nicht unbedingt bezüglich Partys, sondern eher Reisen, Studium, Job, den richtigen Partner finden, ausziehen etc. Also ich quasi Herausforderungen in den 20ern und immer mehr wollen, / nichts verpassen wollen, solange man jung ist, versus die Zeit in den 20ern genießen und im Moment leben. Ganz liebe Grüße. Die Nachricht wurde uns zugeschickt auf
couchgeflüster.vienna.
Dahin könnt ihr euch jederzeit bei uns melden mit Themen, mit Fragen oder Anregungen. Wir freuen uns über jegliche Nachrichten. Und ich habe da zwar betreffend Schüler und Schülerinnen eine kleine Umfrage gefunden. Und zwar wurden 14.000 SchülerInnen aus 138 Schulen befragt und fast jede zweite Person, also 49,7%, gibt an, perfekt sein zu wollen. Also Leistungsdruck ist ein sehr zentrales Thema der Jugend und auch wahrscheinlich natürlich dementsprechend auch der 20er. Hauptquelle des Drucks ist einfach ja die Schule, die Uni, die Noten, aber auch die Eltern werden überraschend oft genannt. Und viele sehen auch ein Problem bei der Handysucht, weil das Handy natürlich, ja, wie soll man sagen, ja auch ein gewisses Bild, wie das Leben zu sein hat, vermittelt. Damit meinen wir vor allem Social Media. Mhm. Deswegen wird jetzt auch immer mehr gesprochen, vor allem bei jungen Menschen, Social Media Verbote einzuführen, also dass es ab 14, ab 16 erst erlaubt ist. Darüber werden wir heute jetzt nicht so viel reden, aber bei uns geht es heute ganz viel über diesen Perfektionismus, der einfach nicht erreichbar ist und der aber den Selbstwert sehr destabilisieren kann und eben diese Druck und diese Angst vor Fehlern enorm potenziert.
Ja, und dann gleichzeitig auch die Kombination mit dem, dass man das Gefühl haben muss, man muss richtig leben und zwar alles auskosten in den 20ern und dann eben bis 30, wie ich schon eingangs erwähnt habe, dann alles unter Dach und Fach haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich wahnsinnig unrealistisch ist, was wir jetzt mit Mitte 30 sagen können. Es ist dann, bis 30 ist das Leben noch nicht fertig gelebt. Es gibt noch immer Erfahrungen und Learnings, die man dann danach nur mitnehmen kann. Aber wir merken das immer in den Nachrichten, dass gerade unsere Lauschis, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um die 25 herum, beziehungsweise bis zum 30. Geburtstag wirklich Stress haben. Und da habe ich auch eine Studie gefunden. Eine Studie zu Gen Z und Millennials vor allem, aber Gen Z, wie die so, ja, also welche Sorgen die haben, womit die zu kämpfen haben im Alltag. Und das finde ich nämlich auch sehr spannend. Man glaubt ja immer, also das ist, glaube ich, der Vorwurf an jede jugendliche Generation oder an jede junge Generation, ja, ihr habt es eh so leicht und so leicht, wie ihr es habt, so hat es keine Generation vor euch gehabt. Ich meine, das ist natürlich bei uns, das ist bei uns ja auch gekommen damals. Die Millennials sind so verwöhnt und es ist alles easy peasy. Ich glaube, spätestens seit Corona, oder Leonie, wissen wir alle, eigentlich schlittern wir seit 5 Jahren von einer Krise in die nächste. Wie siehst du das?
Ich sehe es weniger krisenhaft, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich davor einfach Jahrzehnt gefühlt Therapie hatte. Also mich hat das nicht so durcheinander gebracht.
Vielleicht hat es uns auch nicht so durcheinander gebracht, weil wir unsere 20er relativ unbeschwert erleben konnten und viel ausprobiert haben. Ich glaube, viele, gerade junge Menschen haben einige Jahre irgendwie mehr oder weniger verloren und das spiegelt sich.
Das auf jeden Fall. Also, dass die jungen Menschen da was verpasst haben, ja, aber wenn du mich persönlich fragst, ich finde es auch immer ein Perspektivenblick, wie man drauf blickt und wie gut man vorbereitet ist für Krisen. Mhm. Und vielleicht sind die 20er ja auch dazu da, diese Krisen zu erlernen und zu erleben. Und Krisen erlebt man meistens nur dann, wenn man Fehler macht.
Ja, ich finde das interessant, wenn in der Studie hat sich da ein ähnliches Bild gezeichnet, nämlich dass eben gerade finanzielle Sorgen bei jungen Menschen extrem hoch sind momentan. Also die Deckung von Lebenshaltungskosten, die bereitet wirklich vielen jungen Menschen echt große Sorgen. Mhm. Außerdem, das spiegelt sich auch so ein bisschen in unserer Lauschi-Nachricht wieder, die Ziele, also welche Art von Sicherheit soll man anstreben im Leben, der Sinn von Arbeit, Ist es überhaupt so lukrativ, Führungsebenen zu erreichen, also höhere Karriereziele sich zu stecken, oder soll man irgendwie doch einfach leben? Man hat irgendwie gleichzeitig auch FOMO. Die Jungen haben auch ein erstaunlich hohes Stresslevel, was man vielleicht jetzt vorurteilsbehaftet gar nicht so meinen würde. Also sie haben teilweise echt zu kämpfen mit mangelnder Anerkennung im Job, so habe ich auch echt auch gefunden.
Aber und das hat jede Generation.
Ja, aber ich glaube, gerade bei den Jungen, die so reinschnuppern ins Arbeitsleben und da gerade einmal so versuchen, Fuß zu fassen, finde ich es echt traurig.
Das hatte ich damals auch. Also
du bist aber sehr unempathisch bei den Jungen oft.
Aber ich denke mal so, das hat jede Generation. Ich glaube, wenn du meine Mama fragst, wird sie auch sagen, dass sie nicht ernst genommen wurde und die Anerkennung gefehlt hat. Ich glaube, manchmal muss man auch, wie sagt man, die Butter bei den Fischen lassen. ich finde, nicht alles ist das Drama des Jahrhunderts. Ich finde es nur schade, dass man generell als junger Mensch wenig Anerkennung bekommt.
Ja, das voll.
Und ich glaube, das ist generationsübergreifend, von jeder Generation wird davon berichten können. Und ich glaube aber, dass die jetzige Generation schon den Vorteil davon hat, und da sage ich wirklich den Vorteil, dass offener darüber gesprochen wird. Klar gibt es dann auch mehr die Kritik, dass das ja nicht so schlimm ist. Aber ich finde, das Feld ist viel offener, über diese Themen, eben mentale Gesundheit, Anerkennung am Arbeitsplatz zu sprechen. Und da finde ich, muss man schon noch mal sagen, es gibt genügend Arbeitsstätten auch, die sich damit sehr wohl auseinandersetzen und eine Veränderung anstreben.
Also was ich bei der Studie interessant gefunden habe, es haben 40% der Befragten angegeben, dass sie maßgeblich Angstzustände und Stress verspüren durch den Job und dass immerhin 54% der Gen Zs und 60% der Millennials in Österreich das Gefühl haben, dass sie vom Arbeitgeber ernst genommen werden. Also das heißt quasi, die Millennials haben ein bisschen mehr das Gefühl, dass sie ernst genommen werden, vielleicht auch aufgrund des Alters. Und knapp über die Hälfte hat eben das Gefühl, der Gen Zs hat das Gefühl, dass sie ernst genommen werden. Ich glaube, das ist schon was sehr dazu beiträgt, dass man mental auch gesund und stabil bleibt durch die Arbeit.
Voll. Ich würde auch sagen, wir teilen unsere Lauschi-Nachricht ein bisschen in Kategorien an. Und zwar würde ich sagen, wir starten mit dem Thema Reisen. FOMO im Thema Reisen. Ich glaube, das ist ein Thema, was ganz stark von Social Media geschürt wird.
Ja, definitiv.
Weil es ist nicht normal, jedes Jahr auf Urlaub zu fahren. Es ist absolut nicht normal, jedes Jahr mehrfach auf Urlaub zu fahren. Das ist etwas, was super privilegiert ist.
Und auch relativ neu, oder? Also ich glaube, die Zahl der Reisenden, da gibt es ja ganz interessante Studien über den Wiener Flughafen. Wir sind jetzt wieder bei einer ähnlich hohen Reisendenzahl wie 2019, aber die haben jedes Jahr neue Rekorde aufgestellt. Also das heißt, es ist jetzt nicht normal gewesen in den 70ern, 80ern, dass man so wahnsinnig viel geflogen ist zum Beispiel.
Das absolut nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es, nur weil es manche Menschen das Privileg haben, sich die teuersten Urlaube zu leisten, muss man halt auch überlegen, hey, macht man das wirklich? Ist es wirklich für mich entspannend, einen Langstreckenflug hinter mich zu bringen, um dann auf einem weißen Strand herumzuplätschern? Ja, das kann schön sein. Oder mache ich das vielleicht einfach wirklich nur
für Instagram?
Ja, für Social Media und Co. Ich persönlich bin jemand, das ist aber meine eigene Einschätzung, also mein eigenes, ich versuche generell auch eher regional Urlaube zu bevorzugen. Die sind natürlich auch teilweise kostenintensiv, aber ich versuche mir manchmal auch zu denken, ja, vielleicht mache ich einfach nur ein schönes Wochenende in einen Teil von Österreich oder einen der Nachbarländer, wo ich gut und leicht hinkomme. Und so große Fernreisen sind für mich etwas, was ich alle 2-3 Jahre anpeile. Natürlich würde ich viel lieber öfter reisen, aber es ist einfach auch nicht normal. Also ich finde, es ist ein bisschen crazy, dass das so als normal angesehen wird, dass man da gefühlt den Winter verbringt man in Südostasien oder in Mexiko und im Sommer ist man dann da und dann natürlich darf der Kroatien und Mittelmeerurlaub nicht fehlen und zu Ostern sowieso weg, Semesterferien, Skifahren. I'm sorry, aber wo habt ihr bitte den Goldesel vergraben?
Weißt du, was
das
ich finde?
Das ist kein gutes Sprichwort, oder?
Ich finde, habt ihr den Goldesel vergraben? Wo ist dieser Goldesel?
Ich suche ihn.
Ich suche ihn auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und das finde ich auch sehr schön oder zumindest wertvoll, dass der Satz, ich kann mir das nicht leisten, wieder ein bisschen salonfähig geworden ist.
Ja.
Weil die Leute einfach jetzt merken, durch eben gestiegene Lebenshaltungskosten etc., ist es nicht mehr so einfach, sie disposable money auf die Seite zu geben und für wahnsinnig teure, schöne, ausgefallene Urlaube irgendwie Geld zu haben, weil das tägliche Leben einfach so viel Geld kostet. Und ich glaube, das bringt die ganze Sache auch wieder ein bisschen in Relation, weil ich habe auch das Gefühl, dass Social Media komplett eskaliert ist und irgendwie Vorstellungen geschürt hat, wie ein Jahr eines jungen Menschen ausschauen muss, eben gespickt von verschiedensten Urlauben aller Art, Skifahren in Kitzbühel und dann irgendwie den Sommer verbringt man irgendwie in Portofino. Und ich glaube, es ist nicht realistisch, es war nie realistisch und da bewegen wir uns jetzt langsam wieder hin.
Da sagst du etwas absolut Wahres und ich glaube, da greifen wir auch kurz auf das Thema Ausziehen auch gleich mit rein. Ich finde, es in Zeiten wie diesen, natürlich möchte man auf eigenen Füßen stehen, man möchte nicht von den Eltern abhängig sein, aber schauen wir uns doch mal an. Ich meine, ich kann nur vom Wiener Wohnmarkt reden. Es ist einfach sehr, sehr teuer. Auch WG-Zimmer sind sehr, sehr teuer. Das heißt, wenn man vielleicht die Möglichkeit oder wenn es eh passt, im Elternhaus zu bleiben, finde ich da auch nichts Schlimmes daran, wenn man das noch nutzt. Natürlich ist es für die eigenen Entwicklung und so weiter sehr gut, wenn man sich auch irgendwann mal loslöst. Aber ich finde, da sollte man sich auch nicht den Stress des Lebens machen und schon gar nicht. Und das habe ich ganz oft in meinen, also jetzt durch meine Arbeit öfter auch gehört, wie viele Menschen Kreditschulden haben wegen ihrer Wohnungseinrichtung.
Ja.
Und das darf man einfach nicht vergessen. Das ist auch es ist einfach viel, viel Geld, was man da reinfließt in eine Wohnung, auch in die Erstausstattung einer Wohnung. Und da zu sagen, okay, vielleicht ist das dieses Jahr noch nicht möglich und ich spare lieber und schaue aufs nächste Jahr hin. Aber ich finde, das ist zum Beispiel, wann bist du ausgezogen? Du bist ja durchs Wien-Ziehen ausgezogen. Dann hat sich das relativ früh eben wegen dem Studium ergeben.
Ich würde sagen, dass ich wirklich in einer Zeit nach Wien gekommen bin, wo das Wohnen als Studentin erstens mal halbwegs leistbar war. Es war schon teuer, aber es war okay, in einer WG zu leben. Es war okay preisig. Es war das Leben in Wien überhaupt, also mit einem Nebenjob, mit einem Praktikum, wo man ein paar hundert Euro dazu verdient hat, hat man sich schon ganz gut was leisten können neben dem Studium.
Mhm.
Ich möchte jetzt kein junger Mensch sein, der in Wien eine Studentenwohnung sucht und irgendwie Studium und Lebenserhaltung unter einen Hut bringen muss. Ich finde, das ist wahnsinnig arg geworden. Wir hören das ja auch von vielen Zuhörerinnen, die nur relativ jung sind, dass man eben schon Existenzängste hat. Und das am Anfang des jungen Erwachsenenlebens, und das finde ich oft so traurig, weil es ist ja auch so die Zeit gewesen, man kommt in eine fremde Stadt, man lernt neue Leute kennen, man ist auf der und auf der Party, es ist ausgelassen, man lernt irgendwie sich selber kennen, man lernt die Stadt kennen, neue Leute, man hat diese Sorgen irgendwie noch nicht so in dem Ausmaß, man genießt das Studentenlife. Und ich meine, ich bin mit 19 Jahren ausgezogen und für mich war das schon entwicklungsmäßig gesehen ein echt wichtiger Schritt, einfach rein in die Unabhängigkeit zu gehen, mich auszuprobieren, Arbeitsjobs zu kündigen, wenn sie mich nicht glücklich machen oder ausbeuterisch waren. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass viele junge Menschen gerade jetzt auch in Positionen verharren müssen, weil sie sonst einfach nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen. Ich höre das auch so oft, weil ich habe eine jüngere Schwester, die 23 ist und auch Freundinnen hat, die studieren wie sie, dass WGs einfach auch unglaublich teuer geworden sind und gerade Studentenheim, wo man immer glaubt, das ist eh so billig, ist auch sehr teuer. Also die Leute, die nicht aus reichem Hause kommen, die nicht die Funds von der Familie kriegen oder Stipendium kriegen, wobei das ist jetzt auch nicht spektakulär überbezahlt.
Nein, gar nicht. Ich hatte nämlich eins.
Ja, es ist irgendwie immer so, also es ist nicht mehr so, die Leichtigkeit fehlt irgendwie und gerade in dem Alter, wo man sie wirklich ausprobieren soll. Und das finde ich schon sehr fatal, weil wir erziehen da jetzt gerade irgendwie eine Generation heran, die auch durchaus eine Doppelbelastung erlebt. Ich habe das auch als Studentin nicht ohne gefunden, ein Studium halbwegs flott durchzuziehen und nebenbei noch meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Und wenn ich mir das anschaue, dass da Leute, immer wir fordern, dass die Leute die bestmöglichen Ausbildungen machen und mehr Ärzte, wir brauchen mehr Ärzte und Ärztinnen, wir brauchen mehr Menschen im medizinischen Bereich, wir brauchen mehr Menschen, die Österreich auch IT-technisch nach vorne bringen und KI-Experten und Expertinnen sollen wir jetzt auch alle sein. Ja, aber Leute, wir müssen das ja irgendwann einmal studieren und lernen. Und wenn man irgendwie dann den Druck hat, eben nebenbei, man kann sich die Miete nicht mehr leisten, muss ich sagen, sicher entscheiden sich dann viele einfach auch für Erwerbstätigkeit, brechen Studien ab, schließen Ausbildungen nicht ab, weil sie einfach so den Druck haben. Und ich fühle das schon sehr. Also auch, dass man dann immer so hinhaut, das ist jetzt auch gerade eine Generation, die für sehr viele, also die, wo einzelne junge Menschen einer Vielzahl an sehr viel älteren Menschen gegenübersteht. Und diese demografische Pyramide, die läuft schon sehr spitz zu Richtung Jugend. Also es gibt einfach nicht mehr so viele junge Menschen. die müssen tendenziell halt immer mehr Ältere erhalten, mehr oder weniger. Und ich finde, das ist schon eine krasse Verantwortung.
Das auf jeden Fall. Und was mit den Studien, also ich habe ja relativ viele Freunde, die noch sich in den Mitte 20er Jahren befinden. Und was viele von denen auch berichten ist, sie studieren halt so schnell und effektiv wie möglich und auch schon sehr in dem Bewusstsein, welche Jobs kann ich damit machen, also gar nicht mehr so sehr, welches interessiert mich,
ja,
sondern wirklich sehr viele studieren wirklich schon so, okay, dann kann ich damit gut Geld verdienen, das mache ich jetzt.
Mhm.
Aber gleichzeitig, ich habe damals geringfügig gearbeitet und habe mir relativ gut, ich habe jetzt nicht in Saus und Braus gelebt, ich habe mir die Miete damals mit meinen damaligen Freunden am Anfang geteilt und, also es ist jetzt nicht so viel übrig geblieben. Und aber nichtsdestotrotz, mein geringfügiger Job ging sich easy neben meiner Ausbildung aus, neben meiner Uni. Und ich hatte eine Vollzeituni, also ich hatte diese, also von Montag bis Freitag, so ein bisschen eher wie jetzt diese Fachhochschulen waren, aufgebaut war das bei mir. Aber nichtsdestotrotz, das ging sich aus. Aber ich höre jetzt von meiner anderen Freundin, die ich gerade auch im Kopf habe, die ist eben Mitte 20 studiert und die muss mindestens Teilzeit im höheren Stundenbereich arbeiten, weil sie sich einfach nicht leisten kann. Lebt aber trotzdem in einem WG-Zimmer und ich sage jetzt mal so, ist jetzt trotzdem nicht in einer privilegierten Situation auch, dass sie von ihren Eltern so starken Support bekommt. Und das geht sich teilweise hin und vor nicht aus, muss ich ab und zu Geld ausleihen, ist eh voll okay. Aber ich finde, das ist schon ein enormer Druck und auch, dass man nicht mehr studieren kann, auf was man vielleicht Lust hat, so unbedingt, und vielleicht auch einfach seine Interessen da mehr verfolgt, sondern wirklich immer im Gedanken ist, mit was kann ich Geld verdienen?
Ja.
Und ich meine, und auch da sehen wir, wie schnell sich das ändert.
Total.
Vor 6 Jahren hätte niemand gesagt, so, also jetzt zum Beispiel, letztens habe ich eine Unterhaltung geführt über KI, weil ich ja doch relativ häufig auch für so KI-Vorträge eingeladen werde. Und da war eben die Unterhaltung, naja, BWL-Studenten brauchst du in dem Sinne nicht mehr in der Masse, weil diese Unternehmensberatung, das wird runterreduziert, genauso wie Social Media, diese ganzen Jobs, die da in den letzten Jahren extremst gepusht worden sind noch, das wird runterreduziert.
Überhaupt Medien, ja.
Das übernimmt vieles, was halt Menschen jetzt noch gemacht haben, wird die KI übernehmen. Alles, was halt menschlich bleiben muss, und da sind wir im Bereich vielleicht auch sogar eben diese medizinischen Sektoren, da kann man noch was machen, aber gleichzeitig, wenn man sich den Medizinsektor anschaut, und ich habe in der Gesundheitsbranche ja mit der Gesundheitsbranche sehr viel zu tun aufgrund meiner Fachrichtung. Naja, es ist jetzt nicht so, als ob das die besten Arbeitsbedingungen sind. Und meinen höchsten Respekt gilt nach wie vor jeglichen Pflegekräften. Also verdienen ziehe ich 50 Mal meinen Hut und verbeug mich ganz tief, weil was die teilweise leisten müssten, ist der Wahnsinn.
Ja, voll. Ja, total. Ja, und das, glaube ich, ist halt auch irgendwie so eine Dimension an Angst, dieses ganze, egal was ich jetzt studiere, es kann sein, dass ich eh in 5 Jahren von der KI ersetzt werde. Ich finde, also ich nehme das schon auch ernst, weil natürlich ist es lustig, irgendwie sie mit ChatGPT zu spielen, aber auf der anderen Seite, es wird halt schon in sehr vielen Firmen eben KI für gewisse Arbeiten eingesetzt und ja, man wird da irgendwie wegrationalisiert. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch wieder Arbeitsplätze, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ja, ich finde auch gerade so diese politische Dimension, überhaupt auch die politische Dimension von Arbeit, die Rolle überhaupt Europas. Ich glaube, die Jungen sind gerade wieder sehr gefordert, sie zu positionieren. Und ich finde, sie tun es auch. Sie gehen auch wirklich viel auf die Straße. Und da habe ich auch extremen Respekt überhaupt vor den Menschen, die gerade im Iran so krass kämpfen und da wirklich trotz jeglicher Gefahr einfach auf die Straße gehen. Und das ist auch was man teilweise durch Social Media dann doch so nahe getragen bekommt, auch wenn dann die Situation vielleicht gar nicht so direkt betrifft. Und dadurch sind auch, glaube ich, die Jungen immer irgendwie, also haben halt immer irgendwie auch das Gefühl, es ist ständig irgendeine Krise, eben weil sie auch so viel Social Media nutzen. Und ich glaube, das hat halt auch so eine politische Dimension gekriegt. Es wird in Österreich jetzt immer ein Social Media Verbot diskutiert.
Mhm.
Also zwischen 14 und 16, glaube ich, gerade, oder? Also ab wann es dann erlaubt ist, steht ja noch nicht ganz fest. Aber da denke ich mir auch, es hat natürlich voll eine super wichtige, gute Richtung auch, dass sie junge Menschen auch politisch positionieren können, sie versammeln können und irgendwie einen Raum finden via Social Media. Und gleichzeitig macht es sie halt auch teilweise mental so krass fertig. Wir kriegen ja das auch so oft irgendwie geschildert, dass es einfach so überfordernd ist und eben so Social Media Pausen dann auch ganz gut tun, weil man einfach mal das Gefühl hat, die Welt dreht sich nicht ganz so schnell, oder?
Da bin ich absolut bei dir. Ich finde, wie immer im Leben, es gibt zwei Seiten von der Medaille und man muss sich halt auch überlegen, zum Beispiel wie wir jung waren, wir haben zwar sozusagen Facebook gehabt, aber es war jetzt nicht so der Austausch über die News so stark darüber. Ja. Das heißt, diese, wenn du dich ein bisschen zurückziehen wolltest, was Nachrichten betrifft, hat das sehr leicht funktioniert, indem du nicht mehr Nachrichten geschaut hast. Also früher war das ja sehr noch an den Fernseher oder an die Zeitung gehaftet. Mhm. Und wenn ich mir jetzt an meine Anfang 20er oder Mitte 20er denken, ich habe mich da jetzt, um ehrlich zu sein, nicht damit auseinandergesetzt.
Ja, same.
Gleichzeitig gab es damals auch eine Wirtschaftskrise. Aber wie sind wir damit umgegangen? Wir sind feiern gegangen. Und da kommen wir vielleicht auch zu einem Thema, das Leben trotz den Krisen zu genießen und auch trotz vielleicht Inflation und teureren Preisen, sich wirklich anzusehen, okay, was macht mir Freude, Beziehungen zu fördern, seien es freundschaftliche Beziehungen oder halt auch partnerschaftliche Beziehungen, wenn einem das was liegt, weil die Frage war ja auch, den perfekten Partner finden. Den perfekten Partner gibt es nicht, das kann ich vorab sagen, also den findest du auch noch nicht mit Mitte 30, sondern es gibt einfach Menschen, die gut kompatibel zu dir sind, manchmal sind es längere Lebensphasen, manchmal sind es kürzere Lebensphasen, manchmal ist eine Lebensphase auch nur eine Nacht und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, da sehe ich einfach schon das Leben, ich finde schon der Fokus in den 20ern sollte mehr aufs Genießen sein und das Leben versuchen, auch wenn die Umstände schwieriger sind vielleicht. Trotzdem da meine Aufforderung mehr, trotzdem versuchen Flexibilität, Spontanität zu praktizieren, zu fördern und einfach zu schauen, was gibt mein Leben gerade her. Nicht Nein zu sagen, sondern öfter Ja zu sagen und auch Fehler mehr einzugehen, weil ich glaube, manchmal ist auch diese Angst, ja, jetzt treffe ich den Typ nicht oder ich date gar nicht mehr, weil ich möchte nicht bei einem nächsten Fuckboy sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde keinen einzigen Fuckboy in meinem Leben missen wollen. Das klingt vielleicht jetzt so blöd altweiberisch irgendwie, aber ich muss ehrlich sagen,
ich weiß schon, was du meinst.
Es sind extremst wichtige Erfahrungen. Man erkennt ja dadurch, wenn du nicht einmal auch, sei es wirklich so ein Schlagwort wie 150 Mal, wenn du nicht mal auch eine toxische Person kennengelernt hast, wirst du in deinem Leben vielleicht später aufgeschmissen mit sowas. Also ich finde es schon gut, wenn man die Erfahrungen in den 20ern sammelt und du bist davor nie geschützt. Es gibt kein, so wird dein Leben gut. Den Leitfaden gibt es nicht. Und wenn dir jemand diesen Leitfaden verkaufen will, dann sage ich dir ganz ehrlich, spar dir das Geld und investierst vielleicht lieber in eine verrückte Nacht als
in eine Flasche Wein, ja.
Wir wollen nicht aufrufen zum Alkoholkonsum. Aber nichtsdestotrotz, ich finde schon, dass das Leben genossen werden muss wieder mehr. Und ich weiß, das klingt alles super bedrohlich da draußen, aber schmust einfach ein bisschen mehr rum.
Ja.
Hab keine Angst vor den Dingen, weil in den 30ern, in Anfang 30ern ist es eh auch noch ähnlich wie in den 20ern, finde ich. Ich finde, man hat witzigerweise am meisten Stress, so die 2 Jahre vor den 30. Dann ist man in den 30ern, dann ist man voll wuhu. Und ab 33, 34 wird es eh ruhiger. Man wird selber auch meistens ruhiger. Und man geht zwar noch gerne mal feiern oder trifft sich mit den Girls oder macht irgendwas. Aber das Leben wird tendenziell man hat halt dann eh noch mehr Verantwortung, sei es vielleicht durch Kinder oder einfach, wenn man einfach im Job mehr eingebunden ist. Also ich versuche schon, Leuten noch mitzugeben in den 20ern, es wirklich, wirklich zu genießen und auch Fehler zuzulassen.
Ja, ich bin auch so froh, weil ich habe das irgendwie auch so gemacht, dass ich in den 20ern einfach maximal gelebt habe und wirklich sicher einmal mehr irgendwie, ja, um 4 in der Früh die Happy Noodles reinzogen habe und abends früh in der Woche irgendwie beim Mackey war oder keine Ahnung. Und irgendwie, also ich habe mir oft gedacht, so wird das nicht ewig weitergehen. Vielleicht kennt man das, erkennst du das auch irgendwie, wenn man dann im Bett gelegen ist mit so einem leichten Hangover oder einfach fertig war. Mhm. Weil man auch bis um 4 in der Nacht Serie geschaut hat oder keine Ahnung und sie dachte, egal, heute chill ich noch, es wird eh, irgendwann kommt eh der Ernst des Lebens daher. Für manche Leute kommt der Ernst des Lebens ja eh viel zu früh. Also das ist ja auch immer, ja, ich glaube, so dieses bisschen nicht zu perfekt sein und einfach mal wirklich auch richtigen Durchhänger zu haben und einfach mal zu chillen, ist so wichtig. Und auch die Freundschaften dann zu pflegen und einfach mit den Girls crazy zu sein und sie, ich weiß nicht, jedes Date auseinander zu glauben. Es ist irgendwie eine schöne, verrückte, losgelöste Zeit und man darf auch irgendwie ein bisschen Kind nur sein in der Zeit, finde ich. Es kommt dann eh irgendwie viel zu schnell.
Ja, ich finde auch das mit dem richtigen Partner, das ist jetzt wieder so eine richtig krasse Phase, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die Leute suchen jetzt wieder so der One.
Ja, man merkt es ja, die Eheschließungen nehmen wieder zu. und leider eben auch so extreme Religiosität. Und ich denke mir auch, das ein wie das andere ist ja irgendwie ein spiritueller Ort für Menschen. Also auch Beziehungen sind ja auch irgendwo spirituelle Orte, wenn ich meinen Seelenpartner irgendwie finde, Partnerin oder auch sehr intensive Freundschaften pflege. Das gibt mir ja auch Halt und das Gleiche machen ja auch Religionen.
Auch spirituell? Ich frage von der Freundin.
Ja, schon ein bisschen, will ich schon sagen. Aber das ist, auf der einen Seite denke ich mal, es ist voll schön. Auf der anderen Seite, man kennt es ja vielleicht, also dass das auch oft mal in eine extremere Variante kippen kann und dass man das einfach ein bisschen zu viel praktiziert. Also dass man sich zu viel in diese Themen reinstürzt, weil man Angst vor der Welt da draußen hat und irgendwie Sicherheit sucht. Und gerade auf der einen Seite, wenn man in Beziehungen bleibt, die einem nicht gut tun oder die schädlich sind, und auf der anderen Seite, wenn man sich zu krass eben wieder irgendwelchen religiösen, fanatischen Ideen hingibt, es hat beides echt seine schädlichen Seiten auch. Also ich glaube, man muss sich einfach auch irgendwo klar werden, es gibt den perfekten Partner nicht, es gibt da eben das perfekte Leben nicht und es gibt einfach wahnsinnig viele Abschnitte. Einer reiht sich nach dem anderen und es ist ja in Wahrheit irgendwie wurscht, was vor 5 oder 10 Jahren war. Das, was man hat, ist irgendwie der jetzige Moment und den kann man halt bestmöglich gestalten, glaube ich. Und das ist auch was, was vielleicht, wenn man älter wird, ein bisschen mehr kommt, dass man sich auch die Ruhe nimmt und die Zeit annimmt, einmal zu sagen, es ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber ich arbeite einfach auch dran. Ich arbeite an mir, ich versuche die Situation zu akzeptieren. Ich finde, das ist auch was, wenn man jung ist, kämpft man sehr gegen Situationen an. Man versucht das ja irgendwie sehr lange so wegzuleugnen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Beziehungsende hat oder irgendwie, weiß ich nicht, wenn eben eine Geschichte nicht so gelaufen ist mit irgendeinem Gspusi oder mit einer Affäre für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Dass man dann irgendwie, ja, wie das
ist. Österreichisch.
Nein, Scherz. Ich habe euch am liebsten, ja. Wir sagen, ja, aber dass man halt dann irgendwie sehr viel verleugnet auch, oder? Dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, der Nächste wird es dann. Und das, ja, das finde ich auch sehr, es ist sehr schwierig, wenn man das auch so verkopft angeht, weil, ja.
Ich sage jetzt was richtig, vielleicht etwas Provokantes. Wir sind alle relativ unbedeutend. Mhm. Wenn man sich nämlich anschaut, so in der Geschichte, was ist übrig geblieben von den Menschen des jeweiligen Jahrhunderts? Es gibt einige wenige Menschen, die geschichtlich noch weiter in Betracht gezogen werden. Sei es gewisse Wissenschaftler, gewisse Künstler leben nach ihrem Tod noch weiter sozusagen. Aber in Wahrheit, die große Masse an Menschen versinkt in der Unbedeutungslosigkeit. Und das ist okay.
Unbedeutungslosigkeit, das ist ein interessantes Wort.
Ja, weil ich glaube, wir machen es uns so schwer, weil wir glauben, alles muss eine Bedeutung haben. Ich glaube, wenn wir uns wieder dem, ja, Unbedeutsamen mehr hingeben würden und auch sagen so, ja, und heute ist es auch wurscht, weil es ist in Wahrheit unbedeutend, der Tag, wie ich ihn gestalte gerade, dann vielleicht erlöst sich ein bisschen so eine Erleichterung dadurch. Weil zum Beispiel, wenn man immer den Anspruch an sich selber hat, auf die Art, alles, was ich mache, muss eine Bedeutung haben. Jedes Date muss eine Bedeutung haben. Jede Sache muss der Selbstoptimierung dienen. Das erzeugt sehr viel Druck.
Ja, voll. Und ich finde, wir sind halt so philosophisch unterwegs. Aber wir haben vorher geredet. Ich war ja heute auch irgendwie in der Buchhandlung und habe mal Hannah Arendt und Viktor Frankl Bücher gecheckt und war ewig in der Philosophieabteilung, weil mich das auch gerade so beschäftigt. Ich finde, die Fragen unserer Zeit sind ja wirklich wahnsinnig philosophisch und so Grundsatzfragen einfach, die uns so antreiben. Und ich glaube, wenn man sich eben auch dieses Vergängliche so ein bisschen auch vor Augen führt. Und ich finde, es ist jetzt so ein blöder Satz von jemandem, der ein Kind hat. Ich weiß, aber es stimmt auch schon so ein bisschen, wenn man dann, finde ich, in so einer Situation ist, wo man den eigenen Blick von sich selber für Zeit mal sehr wegnehmen muss oder sehr wegnimmt, dann sieht man schon auch irgendwie so ein bisschen mehr das große Ganze. Das kann man natürlich auch durch andere Situationen und Lebensumstände erreichen. Das muss gar nicht durch ein Kind passieren. Aber mir ist es heute in der Phase so gegangen, dass ich mir oft gedacht habe, wie unwichtig ist eigentlich der Scheiß, über den ich mich vor 5 Jahren geärgert habe. Und der mich wirklich vor
vielleicht
5 Jahren
Bedeutungslosigkeit
fertig gemacht hat. Ja, total. Und man wird sich dann irgendwie so bewusst, wie viel Energie man oft auch in Themen investiert, die eben überhaupt keine Auswirkungen auf den heutigen Tag haben.
Ja, generell. Ich meine, das, was ich studiert habe, ist nicht das, was ich mache, aber der Weg, den ich gegangen bin, hat mich dazu geführt, wo ich jetzt bin. Und in 200 Jahren wird mich kein Mensch mehr kennen und das ist okay.
Vielleicht aber auch schon.
Und wenn
die Immortal Leonie Rachel Soyel.
Dr. Röschel möchte ich bekannt sein. Als Dr. Röschel möchte ich in die Geschichtsbücher angehen. Nein, aber es ist okay. Ich finde, das macht das Leben doch auch leichter zu wissen, dass ich darf da Fehler machen, weil es wird nicht gerichtet über mich so stark. Oder auch in der Jetztzeit, es ist ganz oft diese Themen mit, Perfektion, aber die Fehler sind so, dieser Fehlerakzeptanz, das merke ich auch ganz stark in ganz vielen Arbeiten, das wird immer so verpönt, auch zu Fehlern zu stehen, sondern es wird ganz oft mit dem Zeigefinger woanders hingezeigt und es wird nicht akzeptiert, aber es ist normal, es ist so menschlich und es ist so schön, weil die meisten Fehler in meinem Leben haben mich zu viel größeren, schöneren Dingen geführt und ich glaube, wir müssen da ein bisschen wieder nicht KI, sondern menschlich werden.
Ich finde das Thema Fehlerkultur überhaupt ein wahnsinnig wichtiges, weil man, so wie er auch schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt, ich schreibe ja auch recht viel über Wirtschaftsthemen bei dem Medium, bei dem ich arbeite, mein Brotjob. Und ich habe da jetzt auch mit meinem Verlobten, der in so einer klassischen Branche ist, die auch gerade sehr von Wirtschaftseruptionsschwierigkeiten, sage ich mal, betroffen ist. Also wo irgendwie, naja, auch kein Stein auf dem anderen bleibt. Und was ich so wenig höre, auch teilweise, wenn ich mir, was ich jetzt Handelsblatt oder Wirtschaftswoche Beiträge durchlese, Economist, dass sich mal irgendein CEO hinstellt und sagt, ja, wir wissen es nicht, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben keine Ahnung, wo die Reise hingehen soll, wir wissen nur, so geht es nicht weiter. Warum hört man das so wenig? Die Leute ja, machen lieber irgendwie hunderttausende Mitarbeiter wahnsinnig und entlassen mal hysterisch ganz viele Menschen, damit sie ja extrem hohe Dividenden auszahlen können irgendwie, anstatt irgendwie zu sagen, ja, wir haben es echt verbockt, wir haben echt Scheiße gebaut, Leute, sorry. Und das ist wirklich auch was, glaube ich, was wieder junge Menschen so krass betrifft, dass einfach die Führungspersonen, die auch im Arbeitsleben, im Erwerbsleben durchaus auch Mentorinnenrolle haben und auch Vorbilder sein können, diese Verantwortung überhaupt nicht ernst nehmen, auch dass junge Menschen zu ihnen aufschauen. Ich denke mal jedes Mal, wenn uns junge Lauschis auf der Straße anreden und komplett nervös sind und irgendwie mit zitternder Stimme fragen, ob sie ein Foto mit uns machen können oder eben auch die ganzen Nachrichten, denke ich mir immer, wie krass, was haben wir für arge Verantwortung? Die Leute hören uns und lassen uns irgendwie so in ihr Leben, in ihren Alltag und wir sind so bei so vielen Tätigkeiten von denen auch präsent irgendwie, wenn sie ihre Babys stillen, wenn sie irgendeine nervige Arbeit von der Uni fertig schreiben müssen, wenn sie laufen gehen und den Kopf freikriegen wollen, wir sind da dabei. Und ich finde das einen totalen Vertrauensbeweis und da möchte ich auch keinen enttäuschen. Aber Menschen, die wahnsinnig große Firmen leiten oder eben so diese gigantischen Firmen wie, weiß ich nicht, Amazon und Co., die sind einfach wirklich nur peinlich auf der Weltbühne unterwegs. Und ich denke mal, wollt ihr nicht irgendwie eicher Präsenz, eicher Ruhm, eicher Macht, eicher Geld irgendwie für irgendwas Sinnvolles nutzen? Ich verstehe es einfach nicht.
Du hast was Schönes gesagt mit unserer Verantwortung. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, wir können unsere Meinungen hier teilen, aber es sind nach wie vor unsere Meinungen und wir sind Menschen, die auch in einem ganzen menschlichen, natürlichen Prozess uns befinden und auch unsere Meinungen dahingehend mal variieren, ambivalent sind. Und manchmal bekommen wir ja die ein oder andere Kritik auch zu lesen und da wird dann oft gesagt, ja, aber da sagt sie das und da sagt sie jenes. Ja, aber fuck it, wir sind Menschen. Meine Tagesverfassung ist so davon abhängig, was ich hier rede. Ich kann nur für mich jetzt reden, also bei mir ist es echt so, wenn ich in meinem Zyklus gut drauf war, war ich besser drauf im Podcast und habe netter geredet, habe vielleicht ein bisschen mehr Empathie haben können und dann ist manchmal einfach ein scheiß Tag und das ist okay. Und dieses ja, klar, tragen wir eine gewisse Verantwortung, indem wir hier nicht komplett Scheiße labern und Fehlinformationen nicht weitertragen. Wir versuchen, so gut es geht, keine Fehlinformationen weiterzugeben. Passiert aber auch manchmal. Das ein oder andere Mal kann passieren und es sollte in Ordnung sein und es sollte auch vielleicht manchmal gut sein, wenn man sich einfach entschuldigt und sagt, hey, es tut mir leid, ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht besser wissen können und so weiter.
Also für die korrekte Anwendung von Redewendungen dürft ihr bei uns bitte nicht, da dürft ihr uns nicht dafür verurteilen, weil
ich kaufe die Katze nicht.
Ich suche den Goldesel, ich grab nach dem Goldesel, ist auch schon wieder, kommt auf die Liste.
Zusammenfassend, wie würdest du jetzt sagen, was können wir unserem Lauschen mitgeben?
Oh Mann. Ja, ich fühle den Schmerz einfach sehr. Mir tun die Leute wirklich auch leid in dieser Phase. Ich kann es ja selber so gut nachvollziehen, wie das war damals.
Aber wollen wir nicht auch das Schöne erwähnen?
Na, wie schon.
Toll,
auf jeden Fall.
Wie schön die 20er sind, die Fehlschläge, wo man das mit den Freundinnen diskutiert.
Ja, du hast ja nur keinen Referenzwert in der Zeit. Ja. Ich glaube, das ist ja das Schwierige. Du kannst ja nur nicht sagen, okay, die 20er waren eh geil. So.
Ich blicke so nostalgisch auf sie zurück.
Ja, eben, ja. Also deswegen glaube ich, fällt es uns leichter, das irgendwie auch zu romantisieren. Aber ich glaube, auf der einen
aber
Seite.
Aber vielleicht braucht es das. Vielleicht muss man das Leben einfach wieder romantisieren. Mach ein richtiges Bridgerton aus deinem Leben. Sei dein Main Character und versuch das einfach so voll und ganz zu genießen und mach aus den Sachen etwas einfach Schönes.
Ich glaube, was ich mitgeben kann auf jeden Fall ist, wir kriegen ja so viele Nachrichten, dass Menschen, die das ganze unter Anführungszeichen perfekte Leben haben, nämlich perfekter Job, perfekte Beziehung, perfektes Kind, perfektes Haus, perfektes XY, dass diese Leute auch Probleme haben und dass diese Leute auch ihre Themen haben, ob das jetzt sexueller Natur manchmal ist oder ob die einfach unglücklich sind, das Gefühl haben, sie haben was verpasst. Es gibt so viele Nachrichten, wo ich mir oft denke, aber du hast doch auf den ersten Blick alles. Und ich glaube, wenn man immer nach dem strebt, dass es nach außen hin perfekt aussieht, als ob es sich nicht perfekt anfühlt, hat man ja auch nichts gewonnen. Also was ich jetzt empfehlen würde, auch gerade in Bezug auf dieses auf der Suche nach dem perfekten Partner sein und das irgendwie erfüllen müssen. Ich glaube, das Leben will einfach in erster Linie mal gelebt werden und man muss einfach Erfahrungen sammeln und ich glaube, darauf sollte man sich in den 20ern konzentrieren, dass man eine gute Menschenkenntnis entwickelt, dass man in gewisser Hinsicht auch ein bisschen das Business-Life checkt, dass man seinen Wert kennt, dass man keine Angst hat, Gehalt zu verhandeln, dass man einmal sich vielleicht im Ton bei Vorgesetzten vergreift und einfach mal schaut, wie komme ich aus einer Scheißsituation, die selbst verschuldet ist, auch wieder raus. Und dass ich das einfach wirklich zum Lernen nutze. Genauso wie man halt irgendwie in der Volksschule, Hauptschule, Gymnasium gesessen ist und irgendwie das durchgepaukt hat. Die 20er sind also ein bisschen dafür da. Und das Leben entsteht ja eh nebenbei. Und es ist ja eh alles irgendwie im Fluss. Also wenn ich jetzt wirklich eine Beziehung oder heiraten, mein ganz großes, mein innigster Lebenswunsch ist, it will happen. Man wird sich schon auf die Suche danach begeben. Wenn sie sich vielleicht mal nicht einstellt, dass man eine langjährige Beziehung hat, vielleicht ist man einfach auch noch nicht ready. Mir ist es damals so gegangen, ich habe mir in den 20ern immer gedacht, ich brauche wieder Beziehung. Ich war 7 Jahre Single und rückblickend, ich war nicht wirklich bereit für Beziehung in der Zeit. Und irgendwann war ich bereit und dann habe ich eine Beziehung gehabt und es muss nicht bis 30 passieren. Es können sehr viele, sehr schöne Dinge auch in sehr viel höherem Alter passieren.
Und es ist auch kein Garant.
Ja.
Weil du kannst es trotzdem nicht, du kannst die Zukunft nicht
vorher. Man kann
es
nicht erzwingen und man kann es nicht, ja voll.
Auch wenn man jemanden findet, der passt, du kannst ja nicht garantieren, dass du dich gar nicht, also man entwickelt sich ja weiter und vielleicht gehen die Leben wieder auseinander und ja. Es gibt auch Schicksalsschläge.
Ja, voll.
Das darf man einfach auch nicht vergessen.
Jetzt ist unser Podcast schon so alt und ich denke mir auch, ich meine, vielleicht, wenn es uns wirklich in 10, 20 Jahren noch gibt, Leonie, denke ich mir oft, wie krass, über welche Themen werden wir dann reden? Vielleicht wirklich über so Themen wie geht man damit um, wenn man jemanden verloren hat, den man liebt und so. Also da merkt man ja danach, welche Themen haben wir am Anfang behandelt, worüber haben wir so viel gesprochen, was interessiert uns jetzt? Und das nur in dieser kurzen Zeitspanne. Und ich glaube, man muss einfach irgendwie auch schauen, dass die 20er echt auch noch, und das hast du eher sehr gut ausgeführt, auch noch der Ort sind oder Zeitrahmen sind, wo man gewisse Leichtigkeit auch noch lebt und sie nicht von FOMO und Instagram-Bildern beeinflussen lässt. Und
auch wenn es schwer ist.
Also wenn es schwer ist,
ich verstehe die Schwere dahinter. Also das möchte ich niemandem absprechen. Und ich weiß, es ist nicht leicht, sich loszulösen.
Mhm.
Aber das gilt vielleicht auch nicht nur für die 20er, auch für die 30er. Wir können jede Zeit zu der besten unserer Zeit machen. Also es ist möglich.
Mhm.
Ich glaube,
schön gesagt.
Sartre hat das gesagt, irgendwas mit so die Generation, jede Generation kann die Zeit, die sie hat, einfach zu dem machen, was sie ist. Und es wird immer irgendwo besser oder schlechter sein, aber es liegt trotzdem viel in der eigenen Hand. Und wie man das Leben selbst gestaltet, hat sehr viel mehr Einfluss, als was im Außen passiert. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, was ich auch noch vielleicht anfügen würde, ich glaube, es lohnt sich schon in den 20ern wirklich gute Freundschaften aufzubauen. Und vielleicht auch schauen, dass man Freunde, Freundinnen findet, die einen wirklich das ganze Leben auch vielleicht begleiten können. Ich meine, da kann man sie natürlich auch ausprobieren, viele Freundschaften halten nicht. Ich würde auch mal sagen, die meisten Freundschaften halten irgendwie nicht.
Enden nach 7 Jahren,
wusstest du? Ja, genau, habe ich jetzt auch mal gehört, ja, voll. In einem Podcast, oder?
Ich weiß nicht, ich habe es gelesen.
Ich glaube, ich habe es beim Lukas Klaschinski und bei der Stephanie Stahl gehört.
Ach,
und das hat mir nämlich auch sehr, ja, hat auch sehr resoniert mit mir. Ich habe dann auch bei meinen Freundschaften überlegt. Und es waren wirklich oft so die Freundschaften, die nach 7 Jahren dann vorbei waren.
Aber alles im Leben ist ein Zyklus. Mhm. Die Natur ist ein Zyklus. Warum sollten menschliche Beziehungen nicht auch Zyklen sein? Deswegen finde ich dieses perfekte Partner, perfekte Freundschaften. Das wird es nicht geben, aber es ist schön, wenn man Menschen auch wieder willkommen heißt, wenn eine Phase des Abstands da war.
Ja.
Und zu schauen, passt man zu dem späteren Zeitpunkt wie vielleicht besser zusammen. Ich habe Freundinnen, mit denen habe ich die Anfang 20er erlebt und hatte dann jahrelang keinen Kontakt und jetzt sind sie wieder Teil meines Lebens, obwohl wir so unterschiedliche Lebensrealitäten teilweise haben. Wirklich eine, die möchte gar keine Kinder und davor war ja auch meine beste Freundin, die ein Kind hatte und wo ich noch nicht schwanger war. Also die Bandbreite, die dazwischen liegt, die waren verschieden, aber ich finde es so schön, dass die Menschen wieder in meinem Leben sind und wieder reingekommen sind und man verändert sich auch und man geht auch anders mit Freundschaften vielleicht um als in den 20ern. Ich habe letztens einen Podcast für das Kurios-Magazin gehalten zum Thema Freundschaft. Da ging es eben genau darum, weil ich eine Kolumne auch darüber geschrieben habe, diese Erwartungshaltung an Freundschaften. Und vielleicht diese Frage sollte man sich selbst stellen, bin ich eine gute Freundin? Mhm. Bin ich eine gute Partnerin? Das kann man ja auch auf die Liebe auslegen. Und eher zu praktizieren, was man selber sein möchte, als es ständig im Außen zu suchen.
Ja, voll. Und gerade eben auch, weil du gesagt hast, diese Moral und dieser erhobene Zeigefinger, der ja schon auch krass irgendwie momentan präsent ist, finde ich, man fühlt das richtig. Mhm. Also alleine das, dass wir als Podcast, der Sexualität thematisiert, wirklich teilweise so shadow gebannt werden, wenn wir über Frauengesundheit und Sex reden. Mhm. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Audioplattformen, aber in Social Media auf jeden Fall. Das ist schon wirklich ein Zeichen der Zeit, dass es so krass übermoralisiert wird, bis zu einem Grad, wo ich denke, es ist ungesund. Und ich glaube, da muss man schon auch, also wenn man diesen moralischen Zeigefinger so krass erhebt, dann kann man, finde ich, auch gegen sich selber erheben und schauen, was man bei sich ändern kann. Mhm. Weil ich finde, da hört die Moral bei vielen Leuten ja dann doch schnell auf.
Ja, und vielleicht auch, anstatt die Zeit trotz allem auf Social Media zu verbringen, zu überlegen, okay, wie kann ich sie vielleicht im echten Leben führen?
Total. Das ist echt ein guter abschließender Punkt, würde ich sagen. Alles Gute an dich, liebes Lauschi. Vielen Dank fürs Vertrauen und für die schöne Nachricht, dass du uns geschrieben hast. Ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben an couchgeflüster.vienna und uns eure Themenvorschläge schicken. Wir freuen uns über jede Nachricht und natürlich auch, wenn ihr bei unserem Podcast ein paar Sterne da lässt
und 5
und uns abonniert.
Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.